Was Literatur ist, darüber gibt es verschiedene Ansichten. Doch eines stellt sie gewiss dar: das kollektive Gedächtnis der Menschen. Sie ist der Speicher, die umfassendste Sammlung von Erlebtem und Gedachtem. Sie ist ein einzigartiger Vorrat an Welterfahrung. Alles ist in ihr aufbewahrt, aufgehoben. Alles, was erduldet und angenommen, was versucht und beklagt wurde in Jahrtausenden, hat in ihr seinen Ausdruck gefunden. Repräsentativer kann ein Gedächtnis nicht sein. Zu seinem Inhalt gehören Weltangst und Götterzorn der frühen Jahre ebenso wie der riskante Traum vom Glück in unseren Tagen. Auflehnung und Resignation, Pflicht und Schande, Irrtum und Verhängnis und immer wieder die Erprobung neuer Lebensformen. Alles ist gesammelt, liegt abrufbar, bereit. Wir können es uns wieder aneignen. Wir können es wieder erleben. Das gehütete Gedächtnis verschafft uns die nötige Disposition. Denn darin liegt seine bestimmende Fähigkeit, in der Wiederherstellung früherer Erlebnisse, Eindrücke, Gefühle. Den Prozess, sich des Gedächtnisses zu bedienen, nennen wir Erinnerung. Wie aber wirkt es sich aus? Als Eigenschaft, die offenbar allem organischen Leben innewohnt, als Instanz, die verhindern kann, dass etwas spurlos aus der Welt verschwindet. Welche Erfahrungen machen wir mit dem Besitz, den wir Gedächtnis nennen? Diese unerhörte Gabe des Fassens und Festhaltens. So viel scheint mir sicher, und die Sprache zeigt es. Gedächtnis ist ein vielsagender, ein hilfreicher und zugleich ein problematischer Besitz. Wir hören von Gedächtniskunst und Gedächtnislast, kennen die Gedächtniskraft und die Gedächtnisnot, wissen von Gedächtnishilfe und Gedächtnislücken. Offenbar kann es uns in sehr unterschiedlichen Fassungen und Formen erscheinen. Und wie es sich schon hier zeigt, erweist es sich für den Einzelnen von unterschiedlichem Wert, als Bürde ebenso wie als kostbare Mitgift. Das hängt gewiss auch davon ab, in welch einem Zustand sich das individuelle Gedächtnis befindet. Es kann, wie seit alters her bestätigt ist, scharf sein oder kurz, treu oder hinfällig, mitunter nennen wir es auch schlimm oder unselig oder, wie Goethe es getan hat, glücklich. Ein glückliches Gedächtnis. Ich versuche mir vorzustellen, was es heute bedeutet. Vielleicht ist es eine Entdeckung, die der Gefangene macht. Nachts, allein vor dem Fenster, reduziert auf die Gegenwart der Zelle, forscht er auf einmal in seinem Gedächtnis, prüft Erinnerungsbilder, die da verwahrt sind, findet Ansichten, Stimmungen, Erlebnisse, die umso deutlicher werden, je weiter sie zurückliegen. Vergangenes belebt sich, wird gegenwärtig, lässt vorübergehend das verengte Leben vergessen und hebt die Einsamkeit auf. Gedächtnis, ein glückliches Gedächtnis, beweist seine befreiende Wirkung, wenn auch nur für Augenblicke. Augenblicke dieser Art sind von unschätzbarer Bedeutung. Camus nannte Sisyphos allerdings nur für die Zeit, in der er dem herabrollenden Stein folgt, einen glücklichen Menschen. Gedächtnis, Vernunft und freier Wille. Sie galten einst als die drei oberen Kräfte der Seele, der heiligen Dreifaltigkeit zwar nicht ebenbürtig, aber doch ähnlich. Das mag wunderlich klingen, doch wenn man berücksichtigt, dass sich das Gedächtnis ursprünglich mit Andacht und Gedenken verband, wird dieses Werturteil schon verständlicher. Erinnerung als Andacht, als Devotio. Wem ist es inniger und schmerzlicher vertraut als einem Juden, der sich als Erbe eines Unglücks empfindet und, wie Martin Buber sagte, als Mitglied einer Erinnerungsgemeinschaft? Jedes Ereignis hat ja die Tendenz, in historischer Zeit zu versinken, unscharf zu werden, vielleicht so in Legende aufzugehen, dass es uns nicht mehr erschüttert oder auf die Probe stellt.